Heute zu Gast Lisa und Christoph Piest. Lisa und Christoph sind, wie der gemeinsame Nachname schon sagt, ein Paar. Und dieses Paar hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Also fast schon eine, die eigentlich mit meinem grundlegenden Spruch "You can have it all, but not all at once", den ich ja schon oft benutzt habe, ja so ein bisschen konterkariert. Das heißt, sie führt diesen Spruch ad absurdum. Denn sie haben 2022 gegründet, Ende 22, und haben bis heute ein weiteres Kind bekommen, mit einem Säugling gegründet und die Praxis auch noch verdoppelt. Und die Kirsche auf der Sahne ist, dass sie sich sogar jetzt derzeit eine Elternzeit gönnen. Eigentlich kann das ja gar nicht so richtig sein, denn auch das, was ich Leuten immer beibringe, wo ich Leute langführe, ist, dass man das schon so ein bisschen in Reihe schalten sollte und gleichzeitig immer so ein bisschen schwierig ist. Aber irgendwie haben sie es hingekriegt. Wie sie es hinbekommen haben, das erzählen sie mir in der heutigen Episode. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu anderthalb Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Heute in der Folge begrüße ich Lisa und Christoph. Hey ihr beiden, wie geht's euch?
Moin, gut, vielen Dank für die Einladung. Sehr spannend, jetzt in diesem Format teilzunehmen.
Ja, auch von mir, hallo. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen und mit dir quatschen können.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe schon nicht nur viel über euch gehört, mir ist viel erzählt worden und ich finde, es ist wirklich spannend und beeindruckend. Aber bevor wir an die Punkte kommen, an denen ich mal ein bisschen nachbohre, möchte ich erstmal ein bisschen was von euch erfahren. Insofern starten wir mal klassisch. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Erzählt einfach mal so ein bisschen, Lisa, Ladies first, fang du mal an so ein bisschen und dann gehe ich mal auf Christoph ein.
Ich bin Lisa, ich komme aus Köln, gebürtig auch und wir wohnen jetzt auch gerade wieder hier, sind wieder zurückgekommen. Ich habe hier meine Schulzeit verbracht, meine Kindheit, habe hier Abitur gemacht und bin dann nach dem Abitur zum Studium in den Norden zu euch da in die Ecke gekommen und habe in Kiel mein Staatsexamen in Zahnmedizin gemacht. Genau, hab da dann den Christoph kennengelernt, hab den dann mit nach Köln geschleppt und seit 2017 sind wir jetzt wieder hier im Rheinland und haben uns jetzt tatsächlich vor, ja, bald 2 Jahren, noch nicht ganz, 2022 in Bonn selbstständig gemacht.
Ja, Lisa, da würde ich gerne nochmal nachhaken und zwar, du hast in Kiel studiert. Warum ausgerechnet Kiel? Also war das die einzige Uni, die da zur Auswahl stand für dich oder wolltest du in den Norden oder hast du einen Bezug zum Norden oder wie ist das so ein bisschen gekommen? Erzähl da mal ein bisschen mehr drüber.
Tatsächlich war das eher zufällig, dass ich jetzt dann in Kiel gelandet bin. Ich war gerade in einer Situation, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal raus aus Köln und mal was anderes kennenlernen fürs Studium und habe mir dann Unis ausgesucht, die relativ weit von Köln entfernt sind. Warum es Kiel geworden ist, damals, als wir angefangen haben zu studieren, gab es da die Regelung, dass man den Schnitt hochgesetzt bekommen hat, wenn man 15 Punkte in einem Abiturfach hatte. Und da ich das hatte, habe ich dann da den Zuschlag bekommen und den Platz in Kiel angeboten bekommen. Und da, ja, wir wissen ja alle, wie das ist. Wenn man den dann kriegt, dann nimmt man den oder man hat keinen. Und dementsprechend bin ich dann in Kiel gelandet. Also eher zufällig, nicht weil ich jetzt einen großen Bezug dazu hatte. Ich war auch vorher noch nie in Kiel gewesen. Also es war für mich komplettes Neuland tatsächlich.
Ja, und wie hat es dir in Kiel gefallen? Also das ist ja, ich meine, Köln, Kiel, Also außer, dass beide Städte mit K anfangen und gleich viele Buchstaben haben, ist da doch eigentlich alles in der Welt dazwischen, ne? Oder?
Ja, so ziemlich. Vor allem so von der Mentalität war das für mich am Anfang ein bisschen schwierig als Rheinländerin. Ich glaube, ich habe auch viele Leute überfordert am Anfang, weil ich bin alleine in die Stadt gekommen, wollte möglichst viele Leute kennenlernen, habe viele Leute angesprochen. Das war bei den Norddeutschen ein bisschen irritierend, dass ich so offen auf sie zugegangen bin. Aber ja, jetzt im Nachhinein war es super schön, meine Zeit in Kiel. Auch wenn das natürlich im Gegensatz zu Köln eher kleinstädtisch ist, aber fürs Studium war es toll. Ich habe super nette Leute kennengelernt. Ich habe meinen Mann da kennengelernt. Dafür hat es sich ja schon gelohnt. Und nee, mal in Norddeutschland zu leben. Norddeutschland ist super schön. Ich habe die Zeit in Kiel genossen. Und es hat auch seine Vorteile, in einer Kleinstadt zu studieren, weil man da natürlich dann alles irgendwie gut erreichbar ist und eine überschaubare Stadt mit Leuten, die man dann kennenlernen kann, ist auch schön gewesen. Also, und immer am Meer zu leben, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das war schon ganz schön.
Muss man einmal im Leben gemacht haben, ne? Am Meer oder in den Bergen gelebt haben. Und da du ja in Köln ja von beiden nicht sonderlich verwöhnt bist. Interesse habe, wo bist du in Kiel damals ausgegangen? Wo ging man damals hin? Oder in welchem Jahr warst du überhaupt in Kiel?
Also ich war in Kiel von 2010 bis 2015. Und ja, die Partymeile in Kiel war die Bergstraße. Da waren wir immer unterwegs. Wie hieß nochmal der Club, wo wir uns auch kennengelernt haben, Christoph?
Champs.
Das Champs und der Club, wo wir mal reingegangen sind, dann neben dem Tucholsky.
Luna?
Das Luna, ja. Also die Clubs gibt's nicht mehr. Das Tucholsky gibt's, glaube ich, noch. Ja, die Absteiger auf der Bergstraße.
Doch, das Tucholsky gibt's noch. Also es gibt ja keinen schäbigeren Laden in der ganzen Welt.
Auch keinen gruseligeren Laden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ah nee, das ist ja super spannend. Gestatte eine letzte Frage. Warum Zahnmedizin? Warum nicht Humanmedizin? Warum nicht Architektur?
Ja, das war ein Prozess, sag ich mal. Eigentlich war es Architektur immer gewesen, bis zum Abitur. Ja, gut. Tatsächlich. Ich habe dann auch diverse Praktika gemacht während der Schulzeit und da haben mir aber die Architekten immer gesagt, mach's nicht. Dann ist in mir tatsächlich die Idee der Humanmedizin gereift. Ich wollte Humanmedizin studieren, aber dafür war mein Schnitt zu schlecht. Ich habe dann angefangen mit Biowissenschaften in Münster ein Jahr zu studieren und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich muss was mit Menschen machen. Ich kann irgendwie nicht diesen rein wissenschaftlichen Weg gehen. Ja, und dann habe ich tatsächlich als Alternative dann die Zahnmedizin für mich entdeckt, habe aber immer noch im Hinterkopf gehabt, wenn mir das nicht gefällt, würde ich versuchen, den Wechsel zur Humanmedizin zu machen. Das ist ja auch so ein Klassiker, das sind ja sehr viele, die das so versuchen am Anfang, auch in der Zahnmedizin. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass mir das so gut gefallen hat, dass ich bei der Zahnmedizin hängen geblieben bin und jetzt Zahnärztin geworden bin. Also hätte man mich im Abitur gefragt, ob ich Zahnärztin werde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, auf gar keinen Fall. Und jetzt bin ich's und das war auch die richtige Entscheidung und ich bin sehr glücklich damit.
Oh Mann, absolut, absolut. Letzte Frage dazu. Die Eltern, sind die auch im ärztlichen Bereich aktiv?
Nee, gar nicht. Also meine Eltern sind beide Lehrer. Auch in meiner größeren Familie ist eine meiner Tanten ist Medizinerin, aber sonst hat keiner was mit Medizin zu tun und mit Zahnmedizin auch gar nicht. Da bin ich jetzt die Erste in der Familie, die in die Richtung gegangen ist. Also ich komme nicht aus einer Zahnärzte-Dynastie.
Mensch, Christoph, jetzt erzähl du mal. Also du hast Lisa, so viel wissen wir, im Studium in Kiel kennengelernt. Bist du denn gebürtiger Kieler oder Holsteiner?
Holstein auf jeden Fall. Dänische Grenze. Einige kennen auch Nibel, das ist ja die letzte Station vor Sylt auf dem Festland. Und da so ein kleines Dörfchen, wie man es im Bilderbuch kennt, wirklich hinterm Deich mit mehr Schafen als Menschen aufgewachsen. Und für mich war jetzt Kiel aber echt schon eine Großstadt. Deswegen.
Wie hieß das Dorf, wo du herkommst?
Galmsbüll, das ist in der Nähe von Dagebüll. Er kennt auch noch einige, weil es da Richtung Föhr geht. Und ich sag mal, sehr ländlich.
Oh Mann, das heißt, du bist dann sozusagen in die Großstadt aufgebrochen, hast dann die, wolltest die Welt kennenlernen. Und warum, erzähl mal von dir so ein bisschen, warum Zahnmedizin, warum nicht irgendetwas anderes?
Also bei mir war es ganz normal, halt Abitur erstmal machen. Und danach gibt es ja die Phase bei mir noch Zivildienst oder Wehrdienst. Und Bundeswehr kam für mich nicht in Frage und habe gesagt, ich habe abprobiert, alles zu machen, um ausgemustert zu werden. Hat nicht funktioniert und habe gesagt, na gut, dann wird's halt Zivildienst. War im heilpädagogischen Kindergarten und da zum Glück, weil da hatten wir dann die nochmal die Überlegung, was könnte es sein? Und das ist einfach hier in dem Alter eine schwierige Findungsphase, wo soll es hingehen? Und ich hatte überhaupt gar keine klaren Ziele, wo es hingehen soll. Und eines Tages kam dann meine Mutter um die Ecke mit der Idee, ne, wie schaut's aus? Zahnmedizin, wäre das nicht was? Weil Eltern wollen natürlich Sicherheit, dass der Junge gut aufgehoben ist. Vollbeschäftigung, gutes Gehalt, das war halt so ihre Vorstellung. Dann habe ich mich einfach ein bisschen mehr damit befasst und gemerkt, ja, so das Handwerkliche, viel am Menschen, das könnte sein. Und es war zum Glück auch die richtige Entscheidung. Und also durch die Mutti bin ich sozusagen zur Zahnmedizin gekommen. Und ich habe mich nur in Kiel beworben und wollte gar nicht irgendwo anders hin, damit einfach die Familie so ein bisschen in der Nähe ist. Weil, wie gesagt, das war für mich schon ein großer Schritt, Kiel. Und deswegen habe ich mich nur in Kiel beworben und es hat dann auch direkt funktioniert. Und genau, Lisa ja im Studium kennengelernt. Und da war dann so ein bisschen am Ende des Studiums die Ansage, ja, entweder du kommst mit oder nicht. Soweit das Herz im Rheinland ist. So schlimm war es jetzt nicht. Aber deswegen war Köln nochmal eine ganz andere Nummer für mich im Vergleich zu Kiel. Das war doch ein bisschen größer, obwohl Köln ja auch eine angenehme Großstadt ist, kann man sich auch wirklich gut hier einleben.
Ja, du entwickelst dich zum Weltbürger, ne? So aus dem Dorf heraus.
Ich glaube, jetzt reicht es erstmal mit den Schritten.
Mal gucken, wenn wir in 10 Jahren sprechen, wo du dann gelandet bist, wenn das immer größer wird. Gestatte nochmal, deine Mutter, also kannte sie ihren Sohn so gut oder ist sie selber ärztlich vorgeprägt oder gibt es in der Familie irgendwo etwas, wo man da so einen Eindruck hatte? Also bei mir war das seinerzeit so, dass ich den Zahnarztberuf überhaupt nicht als schön irgendwie als aus Patientensicht erfahren habe. Da dachte ich immer, okay, das muss doch schrecklich sein, das da zu machen. Das tut doch nur weh und die Leute haben Schmerzen und man gibt Spritzen und also von meinen Erfahrungen wäre das jetzt nicht das, was ich jetzt, ne, von außen betrachtet, glaube ich, meinen Kindern empfohlen hätte. Jetzt mit meinem Wissen, was ich heute habe, ist das was anderes, aber mit dem Wissen damals nicht. Oder wie war die Prägung deiner Mutter? Wie, also neben der guten Beschäftigungslage und dem vernünftigen Verdienst, wie kommt sie darauf und war sie irgendwie da anderweitig vorgeprägt?
Ja, also meine Eltern waren beide Krankenpfleger. Also aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie gekommen und auch überhaupt nicht weit. Also meine Großeltern waren Bauern. Also da war jetzt überhaupt nichts mit Ärzten in der Vorgeschichte. Die waren wirklich entspannt, meine Eltern. So, die haben gesagt, ey, Hauptsache ihr gebt Gas und könnt das machen. Wenn es euch glücklich macht, dann unterstützen wir euch. Waren da überhaupt nicht hinterher, uns irgendwas vorzugeben. Und aber sie hat uns wirklich immer schon ziemlich gut eingeschätzt. Und man war wirklich planlos nach dem Abi. Also ich einfach. Und deswegen, sie hat dann ein ganz gutes Bauchgefühl immer gehabt und auch da, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was es genau war. Und diese Idee, ich habe es mir angeguckt, mir dann halt diese Einführungsveranstaltung da angeguckt damals und fand es einfach echt interessant. Ich habe mir immer vieles nicht zugetraut. Humanmedizin habe ich gesagt, oh komm, das ist viel zu wild. Und ich dachte, Zahnmedizin sofort mit diesem technischen Anspruch, also direkt zu arbeiten, im Handwerklichen, das wird es eher sein. Und habe es dann so probiert und es war auch genau richtig, aus dem Nachhinein würde ich sagen, nichts anderes, genau das.
Okay, cool. Das heißt, ihr wart mit dem Studium 2015 fertig?
Genau.
Ihr seid dann direkt 2015, nachdem quasi Lisa fertig war, seid ihr zusammen nach Köln gezogen?
Nicht ganz. Ich hatte meine Doktorarbeit noch angefangen gehabt und wollte dann noch erstmal ein bisschen weitermachen, weil ich einen großen praktischen Teil hatte, der erstmal abgeschlossen werden musste. Und hatten beide unsere Assistenzzeit gestartet und ich habe, also 1,5 Jahre haben wir noch gearbeitet. Und sind dann nach Köln gewechselt und haben dann genau unsere Assistenz halt weiter fortgeführt und dann halt weiter als angestellte Zahnärzte gearbeitet.
Wart ihr in derselben Praxis oder immer in denselben Praxen oder in unterschiedlichen?
Nee, das haben wir nicht gemacht. Haben wir auch ehrlich gesagt nicht gewollt. Und ich glaube, es hätte auch keiner uns angestellt zusammen. Also würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, okay, aber ist interessant. Das heißt, ihr habt dann auch nie Probleme gehabt, dass der eine irgendwie einen Job gesucht hat und der andere sagte, oh, hey, ich habe eine gute Assi-Stelle und der andere nicht oder so. Das heißt, das ging relativ reibungslos, höre ich jetzt mal raus, oder?
Ja, also hier in Köln war es deutlich schwieriger, eine Stelle zu finden als in Kiel. Gerade eine Assistenzarztstelle. Christoph hatte Glück, der hat eine Bewerbung geschrieben und hatte eine Stelle. Bei mir hat es sich ein bisschen gezogen. Also ich hatte hier in Köln tatsächlich nicht so viel Glück. Musste ein bisschen länger suchen, aber bei mir war es auch jetzt eine Frage von, ich glaube, ich habe 2 Monate gebraucht, bis ich dann eine Stelle gefunden habe. Aber bei Christoph ging es tatsächlich sehr, sehr schnell.
Während des Karnevals hat es funktioniert. Einmal zum Karneval feiern da gewesen und dann zack, fertig.
Ja, so soll es sein. Also wenn man jetzt mal einen kleinen Zeitsprung macht, Assistenzzeit ist vorüber. Wann waren so die ersten Gedanken von euch zu sagen, so jetzt soll es losgehen, wir wollen uns niederlassen? Beschreibt mal so ein bisschen, Fang du mal an, Lisa, beschreib mal so ein bisschen den Prozess bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr sagt, so jetzt geht's aber wirklich los, jetzt werden wir eine Praxis zusammen aufmachen. Also fang bitte da an von den Überlegungen, ob man zusammen als Pärchen überhaupt zusammen eine Praxis machen sollte, bis hin, dass ihr den finalen Entschluss gefällt habt. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
Ja, also die Überlegung war ja schon immer so ein bisschen da, weil wir ja nun mal den gleichen Beruf haben und das gleiche studiert haben. Und irgendwie war die Frage ja, Selbstständigkeit ja oder nein. Wenn es bei uns beiden war, es eigentlich, ja, wir würden das gerne machen wollen in Zukunft. 2 Selbstständigkeiten organisieren oder zusammen. Aber eigentlich war immer so, ob wir es zusammen machen wollen, wissen wir nicht. So als Ehepaar so eine Praxis führen, haben das immer so ein bisschen vor uns hergeschoben. Für uns beide war auch klar, wir wollen erstmal arbeiten, erstmal Erfahrungen sammeln, erstmal irgendwie in den Beruf ankommen, bevor wir überhaupt in die Selbstständigkeit gehen. Das heißt, für uns beide war klar, okay, die ersten Jahre werden jetzt erstmal im Angestellten sein. Und dann tatsächlich die richtigen Gedanken zur Selbstständigkeit kamen dann, als ich schwanger wurde mit unserem ersten Sohn, weil es dann ja so ein bisschen ging, okay, wie stellen wir jetzt unsere Zukunft uns konkret vor? Wie wollen wir unsere Zukunft als Familie gestalten? Welchen Stellenwert hat die Arbeit? Welchen Stellenwert hat das Familienleben? Wie wollen wir das organisieren? Wie machen wir das dann halt, wenn wir beide im Angestelltenverhältnis sind, mit Urlauben und so weiter und so fort? Das sind ja Gedanken, die dann aufkommen und Themen, die man dann bespricht. Und da kam dann für uns beide so der Gedanke auf, okay, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen, weil dann sind wir viel freier in jeglicher Form, wie wir das gestalten wollen. Dann haben wir tatsächlich auch, als ich schwanger war, dann angefangen, die ersten Erkundigungen dann einzuholen. Und damals war dann die Idee noch, die Praxis, also eine Praxis zu übernehmen. Und der Neugründungsgedanke war dann noch nicht da.
Was mich da besonders interessiert ist, stand es für euch überhaupt jemals in Überlegung, keine gemeinsame Praxis zu gründen?
Den Gedanken fand ich früher sehr schwierig, weil ich hatte das Gefühl, den ganzen Tag nur aufeinander zu hocken, dann nimmt man die Arbeit auch zusammen mit nach Hause und es dreht sich nichts anderes so im Alltag, im Leben. Es geht nur um die Praxis. Und ich hatte echt Probleme mit dem Gedanken und habe früher wirklich gesagt, nee, machen wir auf keinen Fall. Das ist nicht gut für unsere Beziehung, wenn wir das machen. Und bin jetzt aber echt so happy, dass wir das gemacht haben, weil das uns so viel erleichtert hat, dass wir uns diese Aufgaben teilen. Jeder hat seine Kompetenzen, ist in anderen Bereichen viel fitter, sodass man sich so gut ergänzen kann. Und wie Lisa auch schon sagt, mit der Familie, wie wir das jetzt unter einen Hut kriegen können, wäre so überhaupt nicht möglich gewesen. Deswegen, ich war sehr skeptisch, ob das zu machen. Und man merkt ja auch jetzt im Praxisalltag, man sitzt jetzt ja nicht die ganze Zeit im gleichen Zimmer und macht irgendwas zusammen. So, dass man natürlich Themen mit nach Hause nimmt, vor allem jetzt in so dieser Gründungsphase, aber jetzt ja überhaupt nicht den ganzen Tag aufeinander hockt und sich dann nur noch annervt.
Was hat deine Bedenken denn seinerzeit zerstreut? Also du sagtest ja genau die Dinge, die man eigentlich auch so denkt, ne? Okay, jedes Abendbrot, die gleichen Themen, jedes Wochenende, es dreht sich um das gleiche Universum, will man das, ja? Was hat denn deine Bedenken zerstreut, dass man das trotzdem macht?
man geht dann ja irgendwann auch ganz offen gemeinsam in diese Gedankenprozesse rein, so Selbstständigkeit, Praxisübernahme. Und auch da habe ich schon gemerkt, dass mir, wenn man einfach darüber redet, was für Wünsche und Vorstellungen man hat, dass ich in einfach einigen Bereichen nicht so weit oder so fit bin wie Lisa. Also das auch zum Beispiel, es geht ja einfach um die Planung und Organisation von einigen Sachen, da ist sie einfach fitter als ich. So, da habe ich gemerkt, boah, wenn mir, wie man sich dann schon im Anfang ergänzt. So, das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht alleine machen möchte, dass ich mich schon bestimmt unsicher fühlen würde und dass man einfach einen Partner an der Seite hat, mit dem man auch solche Sachen besprechen und wenn man einfach Stress, Probleme hat, dass man das zusammengewuppt bekommt und nicht einfach alleine dasteht. Und hätte man es alleine gemacht, würde man das immer jetzt das mit nach Hause nehmen, den Partner stressen, wie schwierig alles jetzt gerade in der ersten Phase ist. Und dass man das zusammen jetzt abfangen kann, ist echt toll.
Ja, fairer Punkt. Interpretiere ich das richtig? In dem Moment, wo ihr sozusagen mal tatsächliche Szenarien tiefer gelegt habt, also wirklich mal zu Ende gedacht habt, dass ihr gesagt habt, okay, so pauschal lässt sich ja sehr leicht die Aussage treffen, wir wollen nicht am Abendbrottisch und am Wochenende und im Urlaub über einen dasselbe permanent reden und der eine kann nichts Neues erzählen, weil ich das alles schon weiß. Und dann sprechen wir immer nur noch über Frau Müllers komische Eintragung im Terminbuch oder so. Als ihr angefangen habt, wirklich die konkreten Dinge ganz, ganz tief auszufädeln, dass sich dann die Bedenken sozusagen ja zerstreut haben, kann man das so zusammenfassen?
Ja, aber ich finde wirklich 100% erst, als es richtig losging. So, das ist natürlich im Hintergedanken noch geblieben, wie funktioniert es, weil der Prozess vorher ist ja ein Part, aber dann wirklich die Live-Action, dass die Praxis auf ist, wie funktioniert alles, dann war es ziemlich schnell ersichtlich, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war.
Okay, das war ein guter Punkt, das war ein spannender Punkt. Ich glaube, viele sind da an der gleichen Stelle, denn ihr seid ein Pärchen, ihr wollt zusammen eine Familie gründen, habt in dem Moment schon das erste Kind und dann geht ihr in die Gründung. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich zu sagen, okay, wir haben ein Kind und gehen wir jetzt mal frisch mit dem Kind in die Gründung oder gründen wir und kriegen dann frisch ein Kind. Insofern würde mich deine Meinung da interessieren, Lisa, wie du in dieser Zeit gedacht hast. Hast du dich da, kann man sich das so vorstellen, 100% auf Christoph verlassen, sagst, okay, wenn ich das Kind kriege, er zieht es dann weiter durch und wir haben dann da die Schäfchen dann im Trocknen und ich kann mich dann da voll drauf verlassen? Oder hat man auch gesagt, okay, ja, pass auf, ich werde jetzt hier durch die Mutter, die Eltern- und Mutterzeit, werde ich dann hier komplett rausgenommen aus dem ganzen Prozess. Wie sollen wir das denn der Bank erklären? Wie sollen wir das denn refinanzieren? Wie sollen wir denn das machen? Was waren da so deine Gedanken, die dich da getriggert haben?
Also der Zeitpunkt war ja bei uns so, dass als wir angefangen haben, in die Planung zu gehen, war ich kurz vor Entbindung praktisch von unserem ersten Kind. Also da war der Henry fast da. Und dementsprechend war mir ja klar, es wird sich noch ein bisschen ziehen, bis wir dann wirklich so weit sind. Und ich werde dann eigentlich direkt mit einsteigen. Also es war jetzt nicht geplant, dass ich dann in Elternzeit bin und raus bin und Christoph alleine anfängt, sondern es war schon geplant, dass wir dann gemeinsam auch in der dann damals noch gedacht Übernahme- oder Gründungsphase gemeinsam da arbeiten. Also das war schon fest eingeplant, das wollte ich auch. Ich wollte auch unbedingt dabei sein, weil wenn ich jetzt das mit aufbaue, möchte ich auch bei der ersten Phase dann auch aktiv mit vor Ort sein. Das war mir besonders wichtig. Und dementsprechend war mir halt auch total wichtig, gerade am Anfang, wir haben halt geplant gehabt, den Henry dann mit eins in eine Betreuung zu geben. Ich meine, jeder, der kleine Kinder hat, weiß, da ist dann viel auch mit krank sein und der muss mal zu Hause bleiben. Wie machen wir das? Und mir hat diese Aussicht auf Selbstständigkeit in dieser Phase eigentlich mehr Sicherheit gegeben, als die Aussicht, da angestellt zu sein, weil ich das Gefühl hatte, wir können da viel besser drauf reagieren, wenn dann sowas ist. Dann können wir gucken, okay, einer von uns bleibt zu Hause, einer fährt in die Praxis, der eine kann auffangen, was der andere dann nicht leisten kann, man kann da sich besser organisieren. Und wofür ich so ein bisschen Angst hatte im Angestelltensein, dann immer dieses Rechtfertigen, ich muss heute zu Hause bleiben, mein Kind ist krank. Das hat mir nicht gefallen und deswegen fand ich die Aussicht, gerade jetzt in dieser Zeit dann in die Selbstständigkeit zu gehen, so verlockend.
Und man muss ja auch sagen, wir haben das ja jetzt nicht, dass ich den Hauptteil übernehme, wir haben es ja wirklich 50-50 gemacht. Einer bringt den Kleinen morgens zur Tagesmutter, kommt ein bisschen später, der andere geht früher, dass wir uns also die gleichen Behandlungszeiten hatten, dass wir es wirklich fair aufgeteilt haben.
Nee, das verstehe ich. Okay, das heißt, du hattest oder ihr hattet beide dann unabhängig voneinander immer gesagt, so, wir waren noch gar nicht so sicher, sollen wir neu gründen, sollen wir eine Praxis übernehmen. Habt ihr euch bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch dann, wie gesagt, festgemacht habt auf das, was ihr jetzt gleich noch erzählt, was ihr tatsächlich gemacht habt, zum Beispiel viele Praxen angeschaut, die zur Übernahme standen. Seid ihr da aktiv in den Scouting-Prozess schon eingestiegen?
Tatsächlich nicht. Also wir haben angefangen, haben bei Depots angeklopft, so wie man das dann macht am Anfang, und haben erstmal nur so Exposés zugeschickt bekommen von Praxen. Wir haben uns keine einzige angeguckt. Nee, wir waren nicht in einer drin. Wir haben uns nur erstmal auf dem Papier die angeguckt und haben schon gesehen, okay, das ist irgendwie nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die sahen jetzt nicht so aus, wie wir uns unsere Praxis vorstellen. Und wir haben so gemerkt, okay, es ist schon noch ein Schritt Arbeit und man muss sehr, sehr viele Kompromisse eingehen, wenn man eine Praxis übernimmt. Und dann kam ja relativ schnell über Henry Schein der Kontakt oder die Idee, dass wir uns doch mal mit Teamlieblingszahnarzt zusammensetzen sollten, die ja auch in Köln sitzen, so wie wir, und uns doch einfach mal unverbindlich mit denen treffen, weil unser Berater bei Henry Schein so gemerkt hat, ah, okay, die Vorstellung, die die beiden haben, das passt vielleicht mit denen ganz gut zusammen, verknüpft euch doch mal. Und er hat dann den Kontakt hergestellt und ja, dann sind wir halt auf einmal umgeschwenkt und in eine andere Richtung gegangen.
Da interessiert mich mal, Christoph, von dir, was waren denn eure konkreten Vorstellungen, sodass der Henry Schein Berater euch dann an Team Lieblingszahnarzt überwiesen hat?
Ja, also wir hatten natürlich schon unsere konkreten Vorstellungen und Bilder von der Praxis im Kopf, wie hochwertig das alles sein soll, wie das ausgestattet werden soll. Man fängt ja schon an, ein Gesamtkonzept sich zu überlegen. Und der Walborn uns ja auch Praxen vorgelegt, wo wir direkt ihn angeguckt haben, sorry, das wird nicht funktionieren, das ist so, das ist einfach nicht das, was wir uns wünschen und vorstellen. Und er hatte den Jan Pick wohl auch gerade ganz frisch kennengelernt. Also wir hatten die Praxis in Köln, die kannten wir schon, so Lieblingszahnarzt Köln. Und die Bilder und das, was die ausstrahlen, das hat uns schon früher total angesprochen. Und hatte gesagt, hier, komm, die haben jetzt ein ganz neues Konzept. Und haben uns da das natürlich noch mal angeguckt und hatten das Gefühl, ja, das könnte mit unseren Vorstellungen ziemlich gut übereinstimmen.
Wir beide hatten auch das Glück, dass wir unsere Angestelltenverhältnisse in ziemlich modernen Praxen hatten. Also wir kamen jetzt beide aus Praxen, die relativ neu waren, die mit moderner Technik ausgestattet waren, wo wir Behandlungen durchführen konnten, so wie wir es gelernt haben. Wir hatten da die besten Voraussetzungen. Die Praxen waren auch alle dementsprechend schön und ansprechend gestaltet. Das heißt, ich glaube, das ist ja auch nochmal sowas, was einem selber dann die Vorstellung irgendwie gibt, ne? Weil es gibt ja auch genug andere Praxen und wenn man dann sowas kennengelernt hat und zuerst da gearbeitet hat, hat man wahrscheinlich auch andere nochmal Bilder im Kopf. Aber ich glaube, dass das uns auch geprägt hat in der Entscheidung jetzt oder in unserer Vision.
Ja, das glaube ich voll und ganz. Wenn man in so einer modernen Praxis gearbeitet hat, dann will man ja auch sehr, sehr ungern irgendwie da 5 Schritte zurückgehen. Das verstehe ich auch. Ja, warum eigentlich die Region Köln und Bonn? Ich meine, ich habe verstanden, dass ihr in deine Heimatstadt zurückgeht, Lisa. Aber hättet ihr für die perfekte Praxis auch den Weg nach Münster, Essen oder wie gesagt, so außerhalb von 40, 50 Kilometer aus dem Radius heraus gemacht? Oder war nur ein enger Radius überhaupt für euch denkbar?
Also für uns war ziemlich klar, dass wir hier bleiben wollen. Also Köln wäre unser Favorit gewesen und Bonn war schon ein Kompromiss, wo wir gesagt haben, dann könnten wir noch, also es ist jetzt so ein bisschen, ich wollte gerne in Köln wohnen bleiben. Für mich war das irgendwie sehr wichtig. Christoph war da natürlich noch ein bisschen offener als ich. Es war schon irgendwie wichtig für uns, hier in der Ecke zu bleiben. Bonn war für uns als Kompromiss in Ordnung, weil das ja relativ nah beieinander ist. Ich meine, von Köln fährt man nachher eine Viertelstunde die Autobahn runter, dann ist man in Bonn. Das war für mich noch als Kompromiss okay. Aber da waren wir schon relativ starr. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn wir jetzt jahrelang gesucht hätten und nichts gefunden hätten, ob dann vielleicht nochmal irgendwie auch was anderes möglich gewesen wäre. Aber unser Radius war jetzt erstmal tatsächlich auf die beiden Städte begrenzt.
Das heißt, wir können jetzt mal feststellen, ihr habt euch durch diesen Prozess entschlossen, euch niederzulassen, durch eure Arbeit, die ihr bislang in den bisherigen Praxen hattet, war für euch sicher, es sollte eine moderne Praxis sein und nicht zu viele Kompromisse sein. Es sollte ein tolles, modernes Schlachtschiff einer Praxis sein und sie sollte im engen geografischen Kreis sein. Und Team Lieblingszahnarzt, also das, was sie in Köln gemacht habt, sagt ja, okay, eigentlich sollte das genauso sein wie das, nur halt mit uns beiden als Inhaber. Kann man das ja mal so festhalten. Und was war dann der nächste Schritt? Ihr habt dann mit den Kollegen dort gesprochen, mit Jan Picke und so gesprochen. Und was ist dann passiert? Dann seid ihr euch einig geworden, habt dann eine Fläche gesucht oder Was waren so dann die nächsten Schritte in eurem, ja, in eurem Planungsspiel?
Ja, das war ja auch ein Prozess. Also, wie gesagt, die Praxis in Köln, die kannten wir nur vom Internetauftritt. Die war uns dadurch ein Begriff. Das heißt, so ganz genau wussten wir auch nicht, wie die arbeiten oder wie da die Behandlungen laufen, wie das Konzept an sich ist. Wir kannten die Homepage, wir kannten die Praxisräumlichkeiten dann von der Homepage her und fanden das halt sehr schön und hatten das dann jetzt im Blick. Und dann, als der Kontakt hergestellt wurde, haben wir tatsächlich dann erstmal uns mit Jan getroffen. Und der hat uns so ein bisschen erzählt, weil ja dieses ganze Konzept von Team Lieblingszahnarzt komplett neu ist oder uns auf jeden Fall unbekannt war in der Zahnmedizin. Dass es Leute gibt, die einen unterstützen bei einer Gründung. Also da kam ja dann das Thema zum ersten Mal Neugründung auf. Traut euch doch, dass es so was gibt, wussten wir nicht und war uns neu und hat uns natürlich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch gemacht, weil wir halt überhaupt keine Referenzen hatten und ja auch nichts uns angucken konnten, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Wir waren jetzt tatsächlich dann die ersten Kandidaten neben Köln, die dann da eine Praxis mit denen aufmachen sollten. Das heißt, für uns war das schon jetzt auch eine größere Entscheidung und da gab es mehrere Treffen. Wir haben uns dann mit der Christine und dem Michael getroffen in der Praxis in Köln, sind dann da mal einen Tag mitgelaufen, haben uns das angeguckt, wie die arbeiten, wie die Praxis strukturiert ist. Ja, wir haben uns natürlich da dann auch die Entscheidung, mussten wir dann treffen, ja, nein, und mussten da dann auch ein bisschen Zeit investieren, um uns das zu überlegen. Aber es hat uns so gut gefallen und dieses Konzept, ich meine, dieses Qualitätsarbeiten, das Patientenerlebnis so einen hohen Stellenwert auf die Teamkultur geben. Das waren alles Aspekte, die uns auch total wichtig waren. Und dementsprechend waren wir sehr nah beieinander. Und wenn die von ihrer Vision erzählt haben, war das an unserer Vision ziemlich nah dran. Wir haben uns mit denen direkt gut verstanden und waren auf einer Wellenlänge, was uns natürlich dann auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Was für uns allerdings neu war und schwierig war, womit wir uns tatsächlich dann anfreunden müssten, war der Gedanke, hey, gründet doch komplett neu. Weil uns das am Anfang sehr eingeschüchtert hat und wir das Gefühl hatten, das können wir doch überhaupt nicht.
Also dazu noch eine Frage. Das heißt, es war für euch dann klar, ihr hattet euch dann für eine Neugründung ja eh schon entschieden und eine Neugründung mit Team Lieblingshandels hat euch dann die notwendige Sicherheit vielleicht auch gegeben, es sozusagen auf grüner Fläche neu zu probieren?
Ja, also was die geschafft haben, ist einfach die Angst zu nehmen, so, ne, diesen Schubser, weil das ist ja wirklich das Schwierigste. Ich kenne das ja auch im Bekanntenkreis, die jetzt sich niedergelassen haben, diesen ersten Schritt zu gehen. So, das, ne, ist, man muss ja einfach irgendwann mal anfangen. Und das ist für viele wirklich richtig schwierig. Und die Ängste, die man vor einer Neugründung hat, die sind wir durchgegangen und haben sie uns super erklärt, warum wir da einfach keine Angst haben müssen mit der Unterstützung von deren Seite, was wir alles schaffen können. Und deswegen, das war ja dieser große Punkt, wie immer, so Mitarbeiter, kriegt man das Haus voll, so diese ganzen, oder findet man eine Immobilie, diese ganzen Dinge sind wir alle durchgegangen und dann haben wir gemerkt, okay, damit wir diese Vision, die wir haben, erreichen können, müssen wir einfach neu gründen. So, es wird nicht funktionieren mit alten Strukturen, die da so eingefahren sind. Oder wenn Patienten einfach auf einmal ganz neue Konzepte vorgelebt bekommen, das funktioniert nicht immer. So, deswegen waren wir dann auch relativ schnell bereit, okay, das wird das sein, Neugründung, um diese Vision zu erzielen.
Wie lange war der Zeitraum von dem Moment aus, wo bei euch beiden feststand, wir machen's, bis zur Praxiseröffnung?
Ich glaube, ein Jahr. Ich glaube, wir haben uns festgelegt, das mit Team LZ zu machen. Dann ging es relativ schnell, dass wir angefangen haben, nach Immobilien zu gucken. Ja. Die Immobilie haben wir dann im Januar unterschrieben und im Oktober haben wir eröffnet.
Okay, ja gut, das ging ja wirklich schnell. Ihr seid ja 22 in die Praxis gestartet. Habt ihr da noch einen vernünftigen Zinssatz bekommen?
Nicht mehr so den, wie man ihn früher kannte. Wir haben genau unterschrieben, also Corona war ja dann vorbei und dann kam natürlich Russland und Ukraine noch dazu. Deswegen waren wir leider in der Phase, wo es dann schon deutlich nach oben ging.
Ja, aber nicht über 4%.
Knapp drunter.
Ja, okay. Ja gut, es gab jetzt Gründung von über 5%, ne?
Ja, tut es weh, wenn man es hört, aber ich fand das auch schon, wenn man es vergleicht mit früher, tat auch schon weh.
Ja. Ja gut, der langjährige Durchschnittszins ist halt so 4%, ne? 4-5%. Das heißt, langjährig ist man da sogar noch ein Tucken unter. Wir haben nur jetzt 15 krasse Jahre gehabt, ne? Aber das ist ja das, wo man sagt, gut, die jetzt, die ein halbes Jahr vorgegründet hatten, die hatten da vielleicht noch ein bisschen mehr Glück, aber es ist ja immer noch total im Rahmen für unter 4% ein Unternehmensgründung zu finanzieren. Das ist ja risikobehaftet, ja. Das ist ja krass. Das ist ja kein Hausbau, wo im Prinzip nicht viel passieren kann. Du baust das Haus hoch und vermietest das und es gibt da 50 Mietinteressenten.
Wir waren aber auch dann direkt in der Phase, zum Beispiel hatten wir unseren Echtholzboden, der sollte aus der Ukraine kommen. Der kam dann auf einmal nicht mehr. So, und auch die ganzen Lieferverzögerungen, das war schon zwischendurch, dass man dann gucken musste, wie kriegt man es geregelt, schnell andere Lösungen finden. Haben wir alles hinbekommen, aber es war dann doch ein bisschen stressig durch solche Sachen.
Ja, das glaube ich. Okay, also ihr habt die Praxis dann eröffnet. Wie lange hat es gedauert oder wie lange habt ihr euch Zeit genommen für das Personalrecruiting?
Das ging auch ziemlich schnell. Da muss man auch sagen, dass es eine Riesenunterstützung von Team LZ war, wie die uns bei dem Recruiting unterstützt haben. Die haben da ja wirklich dann über Social Media, ich glaube 3 Monate vor Eröffnung, haben wir angefangen, Stellenanzeigen zu schalten. Und wir hatten auch super schnell, ich glaube 20 Bewerber zusammen, die wir uns dann alle angucken konnten. Und auch das Team war dann relativ schnell fix. Also wir haben angefangen mit uns beiden, 3 ZFAs und einer DH. Das war so unser Startteam. Und die hatten wir dann auch relativ schnell. Ich glaube, im August haben die alle unterschrieben. Das heißt, wir hatten die auch dann pünktlich parat. Das ging echt super schnell. Und da muss man halt sagen, dass da natürlich Team LZ erstmal durch diese Social-Media-Kampagnen, die uns geschaltet haben, aber auch die Marke Lieblingszahnarzt an sich hat echt sehr gut gezogen und funktioniert in diesem Recruiting. Weil gut, wir sind jetzt hier halt im Kölner Bonner Raum. Das heißt, Lieblingszahnarzt Köln war schon ein Begriff. Auch wenn das jetzt unsere Angestellten aus Bonn nicht alle kannten, aber nichtsdestotrotz hat das echt richtig gut gezogen, sodass wir 20 Bewerbungen, ich meine, wer kann das sagen, dass er 20 Bewerbungen schon vor Eröffnung irgendwie auf dem Tisch liegen hat?
Ja, das stimmt. Und solche Sachen wie Arbeitsverträge und so weiter, da habt ihr doch sicherlich dann Vordruck auch von denen bekommen, die ihr dann nur habt ausfüllen müssen.
Genau, die haben uns da unterstützt. Die haben uns auch in der Vorbereitung auf die ersten Personalgespräche unterstützt. Das ist ja auch was komplett Neues, was man aus dem Angestelltensein nicht kennt. Da haben wir Schulungen bekommen, Tipps bekommen, wie wir das angehen sollen. Die haben uns geholfen bei den Arbeitsverträgen, uns da erklärt, worauf wir achten müssen, wie wir das angehen, das ganze Thema. Auch da konnten wir halt auf einen Erfahrungsschatz von damals ja schon Jahren in Lieblingszahnarzt Köln zurückgreifen, was uns eine Riesenhilfe gegeben hat und dementsprechend natürlich auch viel mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein, da an die Sache ranzugehen. Weil auch sowas ist ja ein Riesenunterschied, dass man auf einmal für Personal verantwortlich ist und Angst hat, da die richtigen Suchen zu finden und falsche Entscheidungen zu treffen. Und da jemanden an der Seite zu haben, der schon mit Erfahrung einem da nochmal sagen kann, hey, guck mal da, vielleicht nochmal darüber oder vielleicht ist das eine Red Flag, die du jetzt nicht übersehen solltest. Das gibt einem unfassbare Selbstsicherheit.
Personal ist nun da. Wann habt ihr angefangen, die Patienten zu rekrutieren? Das heißt, ihr wolltet doch, 1. Oktober war das, ne?
Mitte Oktober haben wir aufgemacht, ja.
Mitte Oktober, genau. Ab wann habt ihr angefangen, euch darum zu kümmern, dass ihr am 15. Oktober nicht ganz alleine in der Praxis seid?
Also das wird ja gar nicht so weit im Voraus geschaltet, weil Patienten meistens ja gar nicht so weit im Voraus Termine buchen wollen, also neue Patienten. Deswegen war das eigentlich relativ kurzfristig, dass das halt über die gängigen Systeme, wie bei uns jetzt zum Beispiel Dr. Flex, dass das verknüpft wurde mit der Homepage und aber halt vor allem Google, dass die ganzen Google-Kampagnen dann kurz vorher gestartet werden wurden. Ich glaube, maximal 1-2 Monate war das vorher. Und das war echt, weil ne, ohne Patienten läuft das Ganze nicht. Wir haben zu zweit angefangen, das heißt, wir müssen 2 Bücher vollkriegen. Und ich glaube, im ersten Monat ein paar Lücken, aber dann zack, schon komplett voll gewesen. Das war ein großer Faktor, dass wir dann sehr beruhigt waren, ja.
Mit wie vielen Zimmern habt ihr angefangen am 15. Oktober?
Wir haben mit 1 Prophylaxezimmer und 3 Behandlungszimmern angefangen.
Und ist das immer noch euer Stand der Praxis oder hat sich daran was getan?
Also die jetzige Praxisfläche, wie wir sie am Anfang gemietet haben, hat hergegeben, dass wir 2 Prophylaxezimmer und 3 Behandlungszimmer haben. Und haben dann aber relativ zeitnah das Angebot bekommen, die Fläche über uns zu mieten. Und jetzt gerade sind wir in dem Prozess, dass wir halt die 2. Etage ausbauen und dann halt nochmal 5 Behandlungszimmer und ein Praxislabor dazugekommen. Und kurz nach Eröffnung das Angebot vom Vermieter bekommen, wollt ihr die Etage haben oder nicht? Und wenn die dann weg ist, ist sie erstmal weg für 10, 15 Jahre. Und dass man natürlich, boah, sollen wir uns das jetzt antun? Wir sind da überhaupt noch nicht so weit, jetzt direkt über so eine Erweiterung nachzudenken. Wir haben uns dann hingesetzt und überlegt, wie rasant das jetzt hier schon gestartet ist und wie schnell wir da alles vollbekommen haben. Wir haben gesagt, okay, zur Sicherheit, wir nehmen es auf jeden Fall. Sonst lassen wir es einfach leer laufen oder untervermieten, was auch immer. Und haben dann aber in den Monaten gemerkt, nee, wir können sie direkt auslasten. Also wir sind jetzt ja schon nach anderthalb Jahren mit uns beiden bei 6 Zahnärzten. Perspektivisch auch schon für die 2. Etage jetzt.
Krass. Das heißt, führ nochmal auf, wenn ihr mit dem Umbau fertig seid. Wie viele Zimmer habt ihr dann und in welcher Gattung?
Wir haben 4 Prophylaxezimmer und 6 Behandlungszimmer.
Okay. Und in der Endausbaustufe, wie viele Ärzte habt ihr insgesamt? Waren das die 6 Ärzte inklusive ihr beiden?
Also das ist noch nicht End. Das ist jetzt für Ende des Jahres. Ende des Jahres ist tatsächlich sogar noch einer mehr, dass wir dann mit uns beiden 7 sind. Aber das ist ja auch wieder so ein Vorteil. Dieser ist momentan noch als angestellte Ärztin in der Praxis, damit man einfach die Vorteile davon mitnehmen kann. Und ist jetzt ja noch ein Berufsverbot, also in der Stillzeit. Und wenn sie dann zurück ist, werden wir bei maximal zusammen bei 7 bis 8 Ärzten landen.
Ja, okay. Wahnsinn. Dann müssen wir noch mal kurz einen Reminder einstreuen. Ihr habt jetzt euer 2. Kind bekommen, richtig?
Ach ja, genau. Da ist noch was passiert dazwischen. Genau, der Luca ist jetzt gerade 1 Monat alt.
Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt nachträglich. Aber es ist ja auch nicht so, dass ihr in der Corona-Zeit mit der Gründung und der Erweiterung genug zu tun hattet. Wenn man da noch genug Zeit findet, die Familie zu erweitern, dann habt ihr ja vieles richtig gemacht. Und dabei heißt es doch immer, you can have it all, but not all at once. Ne? Wie habt ihr diese goldene Regel brechen können? Lisa, erzähl mal. Das möchte ich mal von dir wissen. Wie habt ihr diese goldene Regel, die eigentlich für alles gilt, kaputt gemacht?
Ja, das wissen wir auch nicht genau. Also das kam für uns jetzt alles auch sehr, also natürlich sind wir unheimlich glücklich, aber man muss auch sagen, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so einen Start hinlegen und dass sich das alles so krass entwickelt. Das ist auf jeden Fall der Hilfe geschuldet, die wir haben an unserer Seite. Weil, wie gesagt, ja auch schon allein die Gründung mit einem Kleinkind zu Hause war schon eine Herausforderung, dass sich das dann so senkrecht nach oben entwickelt und wir dann tatsächlich dann, wir haben ja unsere erste Angestellte dann nach einem halben Jahr nach Praxiseröffnung gehabt. Das hat uns nochmal viel Aufwind gegeben, auch Freiheiten gegeben in Bezug auf unseren Sohn, wenn wir da ausgefallen sind, dass wir halt tatsächlich nichts mehr abbestellen mussten oder irgendwie gucken mussten, sondern dass wir das gut integriert haben. Und dementsprechend, die Praxis ist immer weiter gewachsen. Also wir hatten immer weiter laufend Patientenzulauf, mussten dann da reagieren und natürlich dann auch unsere Mitarbeiter weiter aufstocken. Und das hat sich irgendwie so schnell nach oben entwickelt. Aber wir sind natürlich auf die Welle aufgesprungen, weil das wir natürlich auch begeistert waren und auch irgendwie super stolz waren, dass das so funktioniert und sich so entwickelt. Ja, und dann, wie Christoph ja schon gesagt hat, dieses Angebot mit der 2. Fläche kam 3 Monate nach Eröffnung. Und das hat uns so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und so, ja, jetzt mach oder lass. Die Erweiterung war immer mit eingeplant. Das hatten wir eigentlich fest vor, aber halt eigentlich erst so nach 5, 6 Jahren vielleicht. Dass wir das jetzt auch noch machen mussten, hat uns natürlich Angst gemacht, aber auch irgendwie angespornt, sag ich mal. Da jetzt irgendwie das vielleicht schon direkt füllen zu können und dass das jetzt so funktioniert hat. Ja, frag mich nicht, wie wir das geschafft haben. Ich glaube, das hat viele Faktoren. Das ist, wie wir da jetzt rangegangen sind, aber auch, was wir für motivierte Mitarbeiter gefunden haben, die da mitziehen und irgendwie die Praxis so vorantreiben. Und natürlich auch, dass wir so gute Unterstützung haben, die uns auch immer weiter anspornen und uns den Mut geben, dass wir das schaffen können. Mit uns Strategien und Prozesse entwickeln und stetig anpassen, um das zu füllen und das aufzufangen und weiterzuentwickeln, was wir jetzt da gerade aufbauen. Und da haben wir mit Team LZ echt riesen Glück, weil ich glaube, wir als reine Zahnärzte das sonst nicht so richtig hätten einschätzen können mit diesem wirtschaftlichen Wachstum, was das jetzt wirklich bedeutet und wie wir das ausnutzen können.
Was ich auch sehr spannend fand jetzt, ich habe mir jetzt einfach 4 Wochen freigenommen für die Elternzeit, damit Lisa jetzt nicht alleine zu Hause ist und einfach in der Selbstständigkeit, dass die beiden Inhaber 4 Wochen nicht da sind und trotzdem ist der Laden einfach gelaufen. So, die 4 Ärzte haben das alles gepackt und gewuppt. Und dass man das so nach 1,5 Jahren schon machen kann, dass man einfach mal einen Monat nicht da ist, das hat auch echt einem ordentlich Sicherheit gegeben.
Ja, Wahnsinn, ne? Das, was ihr eingangs schon erzählt habt. Ihr habt ja gesagt, ihr seid selbstständig geworden oder Lisa sagte es, ein Grund wäre ja, ich wiederhole sie einfach nur, dass ihr die Freiheit haben wolltet und nicht irgendwo bitten wolltet, irgendetwas tun zu dürfen, sondern die Gestaltung des Lebens so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Und das merkt man hier ja sehr, sehr krass. Ich meine, eure Story ist sehr krass. Mit einem Kleinkind gegründet, nochmal eins bekommen, in der gleichen Zeit nochmal die Fläche verdoppelt, die man da hatte. Das ist alles, wie gesagt, eigentlich ein Regelbrecher. Ich traue mich fast gar nicht, euch die Frage, die ich gerne stelle, was waren eure größten Fehler, zu formulieren. Denn wo soll man da noch große Fehler finden? Aber ich werde es jetzt trotzdem mal probieren. Ist da jetzt etwas rückblickend passiert oder gelaufen, was ihr mit eurem jetzigen Kenntnisstand hättet anders gemacht? Das heißt, wo habt ihr Nerven gelassen? Wo habt ihr vielleicht auch Geld gelassen? Wo sind da Dinge passiert, die, wo ihr sagt, hey, das kann eine Lehre auch für andere sein, sich da besser zu orientieren?
Also als allererst würde ich als Fehler sagen, dass wir am Anfang so Angst vor dem Thema Neugründung hatten, dass wir da uns da so ein bisschen gegen gesperrt haben. Das würde ich schon als Fehler sehen, weil wir jetzt oder uns das jetzt gelehrt hat, wie gut das funktioniert und wie es einem die Möglichkeit gibt, sich wirklich selbst zu verwirklichen, ohne irgendeinen Kompromiss eingehen zu müssen. Das würde ich auf jeden Fall als einen unserer größten Fehler jetzt, bevor es überhaupt losgegangen ist, bezeichnen. In der Gründung an sich sind wir häufig sehr nervös geworden, wenn irgendein Problem auftrat und haben gedacht, oh Gott, jetzt geht alles den Berg runter, oh Gott, jetzt wird alles schief gehen und jetzt wird gar nichts mehr funktionieren. Auch da, man muss einfach eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Das können wir jetzt im Nachhinein sagen. Damals hätte, wenn man uns das gesagt hätte, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, ja, wie soll man da gelassen sein? Aber man findet für alles eine Lösung und das legt sich schon. Man muss auf jeden Fall immer erstmal ruhig bleiben. Und ja, ich meine, wir haben auch Fehler in der Personalentscheidung gemacht. Auch jetzt in den ersten anderthalb Jahren, die wir hatten, hat es Entscheidungen gegeben oder Personal, was wir eingestellt haben, wo wir dann gemerkt haben, das funktioniert nicht und von dem wir uns dann wieder trennen mussten. Da haben wir auch vielleicht in manchen Situationen zu lang gewartet. Das heißt, auch da könnte man irgendwie so als Message mitgeben, okay, vertraut mehr auf euer Bauchgefühl, weil wenn ihr merkt, da stimmt was nicht oder das funktioniert nicht, dann lieber sofort die Konsequenzen ziehen, als das irgendwie auf Zwang in die Länge ziehen. Das sind so Sachen, die wir jetzt in den ersten anderthalb Jahren auf jeden Fall lernen mussten und wo wir auch unser Lehrgeld bezahlt haben. Richtig große, schlimme Sachen sind Gott sei Dank nicht passiert. Das heißt, da haben wir echt Glück gehabt. Aber auch da ist es, glaube ich, so, weil wir immer Ansprechpartner haben, mit denen wir unsere Entscheidung oder das, was wir gemacht haben, abgesprochen haben und die uns auch immer noch mal da so ein Feedback gegeben haben, okay, vielleicht könnte man das auch anders lösen, dass wir einfach jemanden hatten, der uns ein bisschen da unterstützt hat und immer noch eine zweite Meinung geben konnte. Und das ist auch was, was wirklich uns, glaube ich, auch vor ein paar Fehlern bewahrt hat.
Ja, ganz offensichtlich, ne? So, meine zwei, drei letzten Punkte, die ich habe, die beziehen sich nochmal so ein bisschen auf eure Werte, auf eure Betrachtung. Wenn man Inhaber einer Praxis ist, einer medizinischen Einheit, eines medizinischen Unternehmens, da hat man ja gewisse Dinge, die es neben der Wirtschaftlichkeit zu betrachten gilt, die Beziehung zu den Patienten, ja, und natürlich auch die Beziehung der Mitarbeiter zu den Patienten, also dieser Dreiklang Mitarbeiter, Patienten und die Behandler. Was ist euch da in der Personalauswahl und vielleicht auch jetzt später in der Patientenauswahl besonders wichtig gewesen und ist euch besonders wichtig?
Also unser oder alles, was über unserem Konzept da drüber steht, was so als großer Punkt da drüber steht, ist ja diese Wohlfühlatmosphäre schaffen. Wohlfühlatmosphäre schaffen für den Patienten, dass der ein tolles Erlebnis beim Zahnarzt hat. Aber diese Wohlfühlatmosphäre bezieht sich eben nicht nur auf den Patienten, sondern auch auf unsere Mitarbeiter, dass wir es halt schaffen, eine Teamkultur zu schaffen und zu aufzubauen, wo sich auch die Mitarbeiter wohlfühlen, gewertschätzt fühlen. Das ist so das, was für uns eigentlich mit am allerwichtigsten ist. Dementsprechend gucken wir natürlich auch bei unserer Personalsuche darauf, dass die Leute, die wir in unser Team holen, erstens da reinpassen, ne, also vom Persönlichen her, aber auch diesen Gedanken und dieses Konzept mittragen. Weil unsere Praxis, gut, die sieht wunderschön aus. Wir haben es geschafft, da irgendwie eine tolle Atmosphäre durch die Einrichtung und durch die Gestaltung zu schaffen. Aber diese Atmosphäre ist nichts wert, wenn die Leute, die da arbeiten oder da drin sind, das nicht mittragen. Und dementsprechend ist das auch ein wichtiger Bestandteil bei unseren Vorstellungsgesprächen, das genau zu kommunizieren. Das ist unsere Mission. Wir wollen Lieblingszahnarzt werden und diese Mission wird nur erfüllt, wenn ihr als Team das auch an den Patienten weitergebt. Ihr müsst den Patienten auch aufnehmen. Der muss sich bei euch gewertschätzt fühlen. Das fängt ja schon damit an, dass man jeden grüßt, den man sieht, dass man den Leuten in die Augen guckt, dass man jeden wahrnimmt und auch, ne, dass sich jeder gesehen fühlt, dass die Leute untereinander freundlich miteinander umgehen, dass wir eine offene Kommunikation haben. Das ist sowohl im Team so, dass halt jede Sache angesprochen werden kann, dass wir regelmäßige Teams-Meetings haben, dass wir offen miteinander sprechen und sich halt nicht irgendwie im inneren Konflikte aufstauen, die dann auf einmal rausplatzen und dann explodiert da alles, sondern dass wir es schaffen, miteinander zu sprechen. Aber halt auch Transparenz gegenüber den Patienten. Ne? Also offen, ehrliche Kommunikation, wie behandeln wir, was schlagen wir vor. Das sind auch nicht nur wir Ärzte, die das mit den Patienten kommunizieren, sondern auch unsere Mitarbeiter. Und das sind alles Sachen, die man auf jeden Fall am Anfang mit denen auch besprechen muss. Meinst du, du kannst das? Möchtest du das? Ist das was, was du auch selber mitleben kannst? Und dementsprechend ist dann natürlich auch unsere Personalsuche gezielter. Wir gucken auch, dass wir nur Leute nehmen, wo wir das Gefühl haben, das passt und die kriegen das auch hin. Ich weiß, die Situation ist im Moment einfach super schwierig im zahnmedizinischen Raum. Ja, nicht nur im zahnmedizinischen, überall ist es schwierig, gutes Personal zu finden. Aber dass man halt nicht einfach irgendjemanden einstellt aus der Not heraus, okay, ich brauche den jetzt, sondern dass man jemanden einstellt, wo man weiß, okay, der passt ins Team, der vervollständigt ist und der kann uns einen Mehrwert geben. Wir sind eine Neugründung, wir entwickeln uns, wir bauen uns auf und das wird auch noch Jahre dauern. Und die Leute, die bei uns arbeiten, die sollen Lust haben, das mitzumachen und mitzugestalten. Die sollen nicht einfach nur zur Arbeit kommen, sondern die sollen richtig Bock darauf haben, mit uns was aufzubauen. Und das ist das, was wir uns wünschen und halt auch dann in den Gesprächen kommunizieren.
Wie bildet ihr euch denn fort? Das heißt, ihr habt ja jetzt wirklich volle Lotte zu tun. Das Team ist eingenordet, also ich meine mit positiver Besetzung. Das heißt, ihr habt dann eure Werte da mitgegeben, ihr habt nach den Werten orientiert, rekrutiert. Aber wie geht es denn da weiter? Man entwickelt sich ja permanent weiter. Die Umstände verändern sich jede Sekunde. Wo holt ihr die Zeit her? Wie macht ihr das? Habt ihr da so einen internen Fortbildungszirkel da bei euch, vielleicht mit dem Lieblingszahnarzt, oder macht ihr das ganz speziell für eure Praxis? Wie geht ihr da vor?
Also das ist ja super wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und die muss genommen werden. Natürlich denkt man immer, oh Gott, wenn ich jetzt nicht behandle, dass der Umsatz fehlt. Aber es ist super wichtig, dass wir halt diese Strategie-Meeting mit Team Lieblingszahnarzt zusammen regelmäßig machen. Der Rhythmus momentan ist so einmal im Monat für ein paar Stunden, sich zusammen hinzusetzen und zu besprechen, wie ist der Stand der Dinge, was aus dem letzten Meeting ist noch aktuell, was können wir jetzt weiter verbessern. Genau, also die Praxis weiterentwickeln mit Team Lieblingszahnarzt wird immer und immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Was ist gerade bei, was für einen Bedarf haben wir? Aber natürlich müssen wir ja auch weitergehen als Ärzte. Und Lisa hat jetzt auch gerade ihr PA-Curriculum gemacht. Und das hört sich jetzt so an, aber man muss sich die Zeit einfach nehmen. Da geht kein Weg von vorbei.
Ja, und wir gucken, wir haben jetzt auch für unsere Mitarbeiter uns angemeldet bei Crocodile. Das heißt, die können im Internet regelmäßig sich fortbilden. Und das bieten wir denen an als Möglichkeit. Langfristig, Team Lieblingszahnarzt wächst. Langfristig sollen da auch die Möglichkeit geben, dass wir Fortbildungen organisieren, wo dann die Partnerzahnärzte ihre Mitarbeiter hinschicken können und da fortbilden können, was wir auch mega cool finden, weil das ja wirklich was ist, wenn man so ein Netzwerk aus Praxen hat und dann sieht, okay, in den und den Themen ist Bedarf, dass man dann eigenständig Fortbildung organisieren kann für die Partnerzahnärzte. Das ist was, wo wir uns wirklich richtig drauf freuen, wenn das kommt. Wir haben jetzt auch schon das gehabt mit den Partnerzahnärzten, also jetzt den Gründern, dass wir uns zusammen getroffen haben und uns in bestimmten Bereichen fortgebildet haben. Also auch von der Seite kommt ein Angebot von Team LZ. Und ja, die normalen Fortbildungen, da gucken wir natürlich, dass wir die uns auch selber organisieren. Sei es jetzt in Form von einem Curriculum oder wir haben letztes Jahr, habe ich mit einer von unseren angestellten Zahnärztinnen eine Ästhetik-Fortbildung besucht, dass wir einfach gucken, dass wir da am Ball bleiben und wir fördern natürlich auch unsere Mitarbeiter in dem Bereich. Wenn da einer sagt, ich habe Ambitionen, was zu machen, dass wir da gucken, okay, wie sind die Möglichkeiten, wie können wir das verwirklichen, dass du weiterkommst und dementsprechend ja dann auch einen Mehrwert für die Praxis generieren kannst.
Super, super, super spannende Journey, sagt man so schön, oder Geschichte mit euch. Also ich finde, das ist wirklich beeindruckend. Das ist mal, wie gesagt, alles am Schnürchen gelaufen, kann man sagen. Und ich drücke euch da ganz, ganz dolle die Daumen, dass ihr die Familie und den Beruf mit euren Kolleginnen und Kollegen weiterhin so gut gewuppt bekommt, dass ihr für die Versorgungssicherheit in Bonn, ich sag mal so, weiterhin einsteht und dass ihr euch einfach modern entwickelt und zu einer sehr viel produktiveren Zahnärztelandschaft beiträgt. Ihr seid da ja das Gesicht oder ihr seid da eins der Gesichter der neuen Generation, die es wirklich wagen und dann auch hinkriegen. Natürlich mit einem weinenden Auge, dass ihr nicht in Holstein seid, aber wie gesagt, gutes Exportgut trägt ja auch Werbung wieder für die Heimat und insofern halte Christoph die Heimat im Kopf und ihr beide vertragt euch gut und vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und für eure ehrlichen Insights, die ihr uns geteilt habt.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja. Wir haben uns sehr gefreut und wir hoffen, dass wir vielleicht dem einen oder anderen damit nochmal auch einen Schubs geben können, dass er sich traut, sich selbst zu verwirklichen.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, traut euch. Nehmt euch ein Beispiel an Lisa und Christoph. Es geht alles. Es ist zwar ungewöhnlich, dass alles auf einmal geht, aber am Ende des Tages, you can have it all. Das ist ein wahrer Spruch. Ja? Nur so ein bisschen in Reihe geschaltet. Ne? Also, dass ihr auch mal andere Beispiele habt, Ausnahmen bestätigen die Regel und man kriegt alles irgendwie hin, wenn man zusammenhält. Das soll das einfach noch zeigen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch ein paar Sterne bei iTunes und bei Spotify. Bei iTunes kann man auch einen kleinen Satz hinschreiben. Zum Beispiel, hat Spaß gemacht, hab was gelernt. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir an henrizi@opti-hc.de. Ansonsten bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao.
Du möchtest deine eigene Praxis und eine Familie gründen? Kein Problem. Wichtige Punkte für die Vereinbarkeit von Familie und eigener Praxis sind: Habe den Mut, es zu tun. Wir Frauen schaffen mehr, als wir denken. Finde eine passende Unterstützung bei der Kinderbetreuung und in der Praxis. Am besten inklusive einem Plan B. Mache eine gute Vorbereitung mit einer Fachfrau oder einem Fachmann, der dir die Gründung so einfach wie möglich macht.
Du hast den Wunsch nach einer eigenen Praxis, aber weißt nicht, wie Familie und Praxis unter einen Hut passen? Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine eigene Praxis mit einer Familie zu kombinieren. Dazu gehört Kleinstarten und nach vergrößern. Wer sagt, dass eine günstige kleine Praxis nicht das perfekte Sprungbrett für den Start sein kann? Oder vielleicht suchst du gezielt nach einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt, die nach der Abgabe noch Lust hat, weiter für dich zu arbeiten. Neugründung, zentral gelegen, 5 Minuten von Kita und Schule entfernt, ein Kinderzimmer in der Praxis, das später zum Behandlungszimmer wird, oder doch lieber der Klassiker, die Gründung einer Praxis im Team mit mehreren Zahnärztinnen und Zahnärzten. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Das klingt interessant, entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.